Ich bin gebeten worden, relativ spät. Da gibt es auch noch einen Slot, der heißt Client Management mit System Center Configuration Manager. Und könntest du den Vortrag halten? Und nachdem der Titel schon feststand, habe ich dann überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Wie gehe ich damit um? Und habe mir dann überlegt, vor allen Dingen, was erzähle ich eigentlich den Leuten? Also wir haben ja auf der Technical Summit Pure Technology, da steht es auch nochmal unten drauf. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, okay, Produkt ist eigentlich schon fast 2 Jahre alt, nach dem Motto, womit langweile ich jetzt die Leute? Mit alten Sachen, irgendwie, die man eigentlich seit 2 Jahren kennt und die in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen unspannend sind. Oder was ist eigentlich mit den neuen Sachen, wo geht es weiter? Und dann, wenn man bei System Center reinguckt, wie Next ist natürlich für all die Leute, die eine, ich hätte jetzt schon fast gesagt Technet-Subscription, aber die gibt es ja nicht mehr, also eine MSDN-Subscription hat, der sieht ja auch da die entsprechenden vNext-Produkte drin, Windows 10 Technical Preview und auch System Center vNext. Es gibt es aber auch natürlich als ganz normale EWAL, die ich über Technet EWAL Center runterladen kann. Das heißt, wir reden schon darüber und nur wenn man da reinguckt und sucht nach dem System Center Configuration Manager, dann findet man was? Nix, genau. Und das Nix, das hat auch einen Grund, warum das so ist. Das hat ein bisschen was mit der Produktstrategie zu tun, wenn man es mal ganz hart auf den Punkt bringt. Und da kommt natürlich auch noch was, da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. So, und deswegen habe ich mir überlegt, wie mache ich das, wie gehe ich das an und was erzähle ich jetzt eigentlich? Und habe dann so ein bisschen mal reingeguckt, was das Problem ist ja immer bei neuen Sachen, was dürfen wir erzählen? Also nicht nach dem Motto, was erzähle ich Ihnen gerne oder was würde ich Ihnen gerne erzählen, sondern auch, was darf ich erzählen? Und der Kollege hin bei der Aufzeichnung hat mich jetzt auch noch so eine gewisse Gewissensnot gebracht, weil bei ein paar Slides, die ich verwende, da stand bei den amerikanischen Originalen vorne ganz groß drüber, ne? Du kannst das präsentieren, die Leute müssen noch nicht mal ein NDA haben, aber no leave behind, weder in printed noch in elektronischer Form. Das heißt, muss mir jetzt echt überlegen, darf ich, wenn ich also wirklich dem Buchstaben folge, darf ich ihm die Slides gar nicht geben, weil da sind Sachen drin, die ich offiziell nicht hinterlassen darf. Muss ich mal gucken. Andererseits, das Video wird online gestellt. Von daher kann man das über das Video ja auf jeden Fall nochmal nachsehen. Also da bin ich noch ein bisschen überlegen. Bin noch nicht so ganz schlüssig. Ich werde jetzt gucken, ob ich mir am Ende der Session dann noch einen Gedanken dazu mache. Aber es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wer hier andere Sessions so verfolgt hat. Ein Kollege Carsten Rachfall, der über Windows Server und Virtualisierung gerne redet, der hat auch so vorher sich nochmal echt das Okay holen müssen. Was darf ich erzählen von dem, was ich eigentlich schon weiß und was darf ich noch nicht erzählen? Und dann hat Jeff Wulze hier auch ein paar Sachen erzählt. Und die Sachen waren schon alle freigegeben. Gut, also ich versuche, so ein bisschen eine Mischung draus zu machen. Vielleicht kurzes Handzeichen. Wer hat keinen Überblick über einen Configuration Manager? Okay, es sind jetzt nicht so viele, weil manche Leute vielleicht trauen, wer kennt den Config Manager? Zumindest, was er kann, Gegenprobe. Also die große Mehrheit. Okay, alles klar. Das heißt, ich werde es so machen, wie ich es eigentlich geplant habe. Ich werde jetzt nicht notwendigerweise in reingehen, was macht der Configuration Manager und das Ding einfach zeigen, sondern ich werde vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, aber jetzt nicht wirklich tief in die Konsole einsteigen, um über die Features rüber zu gehen. Die Kernfrage für mich ist einfach, wenn man das Ganze anguckt und wer mich schon kennt, also ein paar Leute kennen mein Gesicht schon, ich habe immer über Client Management Deployment geredet. Ja, ich rede auch über Virtualisierung und Data Center, das ist das, was ich schon fast lieber mache als Client Deployment. Aber das sind so die Plattformthemen, also beide Themen sind eigentlich das, was ich auch im Business mache. Ich arbeite ja in München im Technology Center und dort sind einfach die ganzen Windows-Plattform-Themen, sowohl Client mit Deployment, Modern Workplace, Future Workplace, wie auch Data Center, Hybrid und so. Das ist sozusagen die Plattform, die ich normalerweise betreue. Und die erste Frage, die eigentlich so ein bisschen dasteht und die ich mir gestellt habe, ist einfach, die man auch sagen muss, quo vadis, also wo geht es eigentlich jetzt hin? Und warum das eine interessante Frage ist, das kommt auf jeden Fall auch noch im Laufe der weiteren Slides heute so ein bisschen zum Tragen, wird hoffentlich deutlich werden, um es mal so zu formulieren. Und es gibt einfach den Config Manager, das ist ein etabliertes Tool und was ich auch von den Sales-Kollegen oder von den Consultants und den Leuten, Partnern, Community-Leuten, die mit Kunden draußen im Feld arbeiten, was ich höre, ist, dass sie sagen, also früher war es schwierig, mit den Leuten zu diskutieren, warum die einen Config Manager brauchen und mittlerweile ist das so eine Art No-Brainer. Es geht. Die Leute sagen einfach, wir brauchen ein vernünftiges Client-Management-Tool, was wirklich Lifecycle macht, von der Erstbetankung, also OS-Installation über Applikationsverteilung, Inventarisierung mit all dem drum und dran. Das ist ein Tool, das mittlerweile einfach, ich will jetzt nicht sagen, sich verkauft wie geschnitten Brot, aber wo man nicht mehr groß diskutieren muss. Was bekomme ich mit dem Config Manager? Warum setze ich den überhaupt ein? Ich bekomme einen sogenannten Full Managed Desktop. Klassischer Enterprise denke, ich habe einen Unternehmensarbeitsplatz und der wird gemanagt. Der Administrator entscheidet, was auf dem Ding passiert. Und das Werkzeug, also ein Werkzeug der Wahl, es gibt auch Alternativen, ist einfach der Configuration Manager, weil der eigentlich die komplette Bandbreite abbildet. Dann leben wir nur dummerweise in einer modernen Welt und die hat so ein paar Eigenarten, nämlich sie folgt nicht mehr den Regeln, die ich irgendwann mal vor 20 Jahren gesetzt habe. Und hatten eben irgendwie nochmal, da hieß es dann ja zum Beispiel hier in Berlin, wo wir gerade mal hier sind, Regierungsstellen oder öffentliche Verwaltung, die bauen zum Teil nach, was wir irgendwie vor 15 Jahren hatten, damit moderne Systeme so aussehen wie vor 15 Jahren. Und dann sage ich, ja gut, aber gerade die Leute, wenn man mal so Fernsehbilder sieht, Bundestag, dann sitzt da eine Merkel vorne auf ihrem speziellen Tisch und was hat sie vor sich? Ein iPad. Ne? Nach dem Motto, das Ding ist garantiert nicht 15 Jahre alt, wie geht das zusammen? Ne? Und dann sagte ich, ja, das sind dann unsere Problemfälle. Da, wo wir mit Sicherheit und all den ganzen Sachen auch ein Problem haben, weil das einfach gar nicht in die Welt reinpasst. Aber auf der einen Seite, offiziell, man weigert sich, die moderne Welt zu akzeptieren. Auf der anderen Seite, sie wird irgendwo gelebt. Und auch wenn man andere Bereiche reingibt, sowas wie Schatten-IT, die Leute, die wollen irgendwo auch andere Geräte nutzen. Ich kenne es auch von meiner eigenen Familie, also mein Bruder und seine Frau, die haben sich irgendwann mal, die haben von mir ein Surface gesehen, haben gesagt, kannst du dir nochmal mitbringen, den möchte ich mir mal genauer angucken. Zwei Wochen später haben sie zwei Stück gekauft und seitdem haben sie das Ding immer unterm Arm, wenn sie im Job unterwegs sind. Und die sind auch öffentliche Verwaltung, kriegen da normale Desktops und damit laufen sie in die Meetings. Ne? Die Kollegen haben erstmal alle große Augen gekriegt. Was hast du denn da unterm Arm? Ja, das ist mein neues Companion-Device und da mache ich alles drauf, was relevant ist. Also alle Dokumente drauf, Notizen machen. Ich habe es halt immer dabei, weil es schön klein leicht ist. Das ist genau das, wo wir in die mobile Welt reingehen. Das ist eine Realität, die irgendwo da ist. Und es gibt auch andere Leute, die sagen, also früher haben wir so 9-to-5 gearbeitet und heute ist das so 365 Tage irgendwie so ein Verschnitt zwischen Privat und Arbeit. Gilt auch nicht für jeden natürlich, aber für eine bestimmte Menge an Leuten. Das heißt, ich kann das nicht mehr so ganz scharf trennen und die Art, wo ich arbeite, wie ich arbeite, die verschwindet so ein bisschen. Und da hat natürlich das Unternehmen an dieser Stelle ein großes Problem. Wie gehe ich mit so mobilen Geräten um? Und was mache ich an dieser Stelle? Und das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil ich an dieser, wenn ich dann nicht hingehen kann und einfach sagen kann, es ist eine klare Welt, die gerade vorwärts funktioniert und wo alles irgendwie klar gesetzt ist, sondern ich muss mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und wie kann ich solche Geräte ebenfalls einfangen? Was klar ist, so ein Mobilgerät kann ich, ich sage mal, auf eine native Art und Weise ganz schlecht in so eine Full-Managed-Desktop-Umgebung, Config-Manager reinhängen. Gibt es verschiedene Gründe, die dagegen sprechen. Also ich brauche aber auch eine Art von Management und da sagen wir, das ist ein Light-Managed-Device. Was ich will, ist, dass Regeln auf diesem Gerät gelten. Wenn du da mit Unternehmensdaten dran arbeitest, muss das Ding durch eine PIN geschützt werden. Weil das war wohl das, dass so Leute, die dann hier in Berlin arbeiten, so deren auch gerne mal im Taxi liegen lassen und andere freuen sich dann über die Inhalte, die drauf sind, weil PIN-Eingabe ist ja lästig, ne? Also schaltet man die ab. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute ich privat kenne, die verschiedensten Telefone haben und die sagen, PIN ist einfach lästig, will ich nicht jedes Mal eingeben und deswegen ist die abgeschaltet. Kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Also ich mag das nicht und so funktioniert nicht meine Art Umgang mit IT-Geräten. Aber deswegen, wenn ich Unternehmen bin und will an dieser Stelle das Ganze verwalten, muss ich in irgendeiner Form auch auf solche Geräte Policies draufkriegen. Und da sind wir dann wieder dran, wie kann ich solche Geräte managen, wie mache ich das? Das Dumme an solchen Geräten ist, die haben kein Netzwerkkabel dran, die hängen nicht an meinem Unternehmensnetzwerk, sondern die muss ich irgendwie anders erreichen, Over-the-Air-Management. Und das heißt, die haben normalerweise eine GSM-Connection oder LTE oder was auch immer. Und irgendwie muss ich die darüber kriegen. Und die Frage ist, wie kriege ich die und wann kriege ich die? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Methoden. Die einfachste Methode ist natürlich, ich richte mein, ich sag mal, Exchange-Postfach an und dann kriege ich auf einmal, der sagt, okay, mit Exchange, damit du bei mir reingucken darfst, brauchst du Policies und ich bügele die Policies runter. Das andere ist, dass ich halt auch hingehen kann und sage, wenn du da mit den Unternehmensdaten arbeiten willst, irgendeinen Zugang drauf haben willst, dann musst du das Gerät bei mir registrieren. Und mit der Registrierung wird quasi über diese Management-Interfaces in dem Gerät einfach dann genau das gemacht. Ich weiß, welches Gerät da ist und ich kann Policies auf das Gerät bringen. Und die erste Pop-up, die ich bei uns zum Beispiel kriege, übrigens, du musst jetzt erstmal eine PIN auf deinem Telefon aktivieren oder auf deinem Mobile-Device, Tablet, was auch immer. Dann habe ich aber jetzt schon mal wieder zwei Umgebungen. Also jetzt historisch gesehen haben viele Leute gesagt, ja da unten, klar, es gibt so Tools wie Mobile Iron und die nehmen wir. Und das Problem ist, dann habe ich hier die Leute, die machen Mobile Iron, Mobile Device Management und da die Leute, die machen Config Manager. Und dann ist jetzt die Frage, wie kriege ich denn das denn irgendwie vereinheitlicht? Und das heißt, wie kriege ich auch so ein Hybridmanagement hin mit One Pane of Glass? Wie kriege ich das rein? Ja, es gibt auch von Mobile Iron entsprechend natürlich einen Connector Richtung Config Manager, aber die einfache Variante, weiß wahrscheinlich jeder, was ich jetzt meine, ist, ich nehme die Microsoft-Technologien wie ein Windows Intune. Also mit dem Intune habe ich halt an dieser Stelle ein Cloud-Space-Management und kann an dieser Stelle einfach auch die ganzen Mobilgeräte dort mit integrieren und habe an dieser Stelle einfach genau dieses Mobile-Device-Management. Und auch da ist es wieder so, dass es eine Integration zwischen dem Config-Manager und dem Intune gibt. Und in dem Moment, wo ich die quasi miteinander verheirate, dann administriere ich nicht mehr über die Intune-Seite, sondern ich administriere das Ganze über die Config-Manager-Seite. Das heißt, der Connector übergibt dann die Autorität von Intune-Verwaltung von der Webseite an den Config-Manager und damit hat der Config-Manager die Autorität, auch das Mobile-Device-Management aus der Config-Manager-Konsole herauszumachen. Und das geht eigentlich relativ einfach. Ich kann es mal kurz zeigen. Also hier ganz normale Config-Manager. Okay, jetzt muss ich hier noch abdocken. Wie war das jetzt noch mit abdocken? Abdocken. Undock. So, dann kann ich es rüberziehen und auf den anderen Bildschirm bringen. So, ich habe hier einfach mal einen Config Manager, der irgendwo läuft. Wie man oben sieht mit Cloud.NET, da habe ich mal einfach Azure genommen, um einfach die Config Manager Maschine für die Session drauf zu hängen. Und hier sehen wir eine ganz normale Config. Ich hoffe, die Auflösung passt einigermaßen. Ich gehe auf jeden Fall in... ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Gehe hier unten in Administration rein und dann sehen wir hier Cloud Services und bei Cloud Services sehen wir hier Windows Intune Subscription. Und da ist da einfach eine Intune Subscription drin. Das heißt, im Prinzip sehen wir hier eigentlich all die Properties, wenn ich hier auch reingucke, wo wir einfach das Ding aktiviert haben. Und was wir hier am Ende noch sehen, ist, da steht eine Collection. Wer ist überhaupt berechtigt, auf die Art und Weise sich über Intune zu registrieren. Das heißt, ich kann wieder sagen, welche Leute will ich. Ich habe da jetzt All Users genommen, also jeder, der nicht vorhandene Nutzer in meiner Umgebung, darf sich mit so einem Mobilgerät registrieren. Also ich kann das an dieser Stelle auch wieder über ganz normale Standard-Config-Manager-Mechanismen, also über Sammlung, wieder eingrenzen. Nach dem Motto, jo, die CIOs dürfen, bestimmte Außendienstmitarbeiter darf, aber der Standard-Sachbearbeiter, der an seinem Arbeitsplatz sitzt, der darf es halt nicht. Nur mal als Beispiel. Also ich kann das Ganze eingrenzen. Und habe auch ein paar Parameter hier nach dem Motto, wie heißt meine Firma jetzt? Hier habe ich gesagt, Technical Summit. Und welchen Zeitcode will ich denn jetzt nutzen? Also aus meiner Hierarchie, der mit Intune an dieser Stelle verheiratet wird. Und ich kann dann hier entsprechend auch sagen, welche Geräte will ich verwalten? Also kann sagen, ich will Android-Geräte verwalten, gibt es bei mir natürlich nicht. Will ich iOS-Geräte verwalten, gibt es bei mir auch nicht. Will ich Windows-Geräte verwalten, jo, hätte ich gerne. Und dann natürlich auch Windows Phone Geräte. Und da gibt es auch noch wieder so ein paar Prerequisites, wie man so schön sagt. Und dann gibt es hier entsprechend die Firmenkontaktinformationen, wo ich mich natürlich dann hinterlegt habe mit entsprechender E-Mail-Adresse und ähnliches. Ein paar Sachen, die ganz relevant sind, deswegen möchte ich darauf eingehen und auch sagen, warum ist das denn so? Eine Geschichte ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, dass, ach, das habe ich schon rausgeholt, das USB-Kabel. Irgendwo liegt hier ein USB-Kabel rum. Da liegt es. Ich kann, also wenn ich das Telefon mir angucke und habe ein Windows-Phone, dann kann ich bei dem Windows-Phone, habe ich diese ganze Management-Infrastruktur, die ich brauche, im Prinzip eingebaut. Beim iOS hat das im Prinzip auch die Fähigkeiten in der Plattform eingebaut. Was iOS nicht eingebaut hat, ist quasi den Intune-Agent oder den Connector, dass der weiß, ich könnte vielleicht mal irgendwann von einem Intune gemanagt werden. Das heißt, wenn ich so ein Gerät wie ein iOS habe, dann muss sozusagen dort dieser Agent quasi runtergeladen werden. Gehe ich auf die Webseite, kommt das Ding runter oder aus dem Store, also entsprechend wird runtergeladen und dann ist es einfach da. Und beim Android-Gerät ist es im Prinzip genauso und beim Windows-Gerät ist es eingebaut. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Es gibt hier auf meiner Windows-Maschine, ich bin mal nochmals auf einem anderen Desktop, gibt es ein Tool, das heißt Project oder externe Disk-Wiedergabe, Project My PC. Ich nutze das jetzt einfach mal, zack, hier im Fenstermodus, damit ich es rüberschieben kann, sollte eigentlich gehen. Wenn ich jetzt mein Phone nehme, also das ist ein Windows-Phone, also mein neues Windows-Phone. Also das ist also noch nicht so hundertprozentig provisioniert, also es ist noch relativ frisch an manchen Stellen. Das heißt, was es auch noch nicht gibt, ist genau diese Unternehmensintegration. Ich habe das Ding also noch nicht irgendwie so es sollte jetzt erkannt werden und dann sollte es auch sagen, externe Wiedergabe starten. Sagt es nicht. Mal gucken. Dann gehe ich hier mal reingucken. Doch, externe Zugang zulassen, jo, zulassen. So, da sieht man jetzt mein Telefon. Also ich bin hier gerade in den Einstellungen drin. Und hier sehen wir jetzt auch den Unternehmensarbeitsbereich. Und das ist genau das, also den Management Agent, dem ich jetzt hier einfach nur sagen muss, wenn du jetzt dein Gerät irgendwo verwalten willst, dann musst du ein Konto, also das Firmenkonto hinzufügen. Und dann gehe ich hier über Konto hinzufügen und muss jetzt hier meine E-Mail-Adresse eingeben. Und das ist quasi, wie bin ich bei Microsoft intern bekannt unter meiner E-Mail-Adresse, was quasi mein Alias ist. Den gebe ich hier rein und dann macht der Lookup über Enterprise Management auf diesem, also Microsoft.com dann, auf Enterprise Management Microsoft.com findet einen Enrollment-Link und weiß dann, wo muss er hingehen, um das Ganze zu machen. So, und dann komme ich auf die Art und Weise, wird automatisch, ich gebe mal die Authentifizierungsinformationen ein, also letztlich meine Kontodaten, mit der ich mich auch hier am Rechner anmelde, und dann ist das Telefon verheiratet. So, und dann fragt er auch sofort, willst du jetzt das Unternehmensportal installieren? Ja, nein. Und da sagt man dann ja. Und damit ist der Prozess eigentlich durch. Also es geht wirklich so einfach. Das heißt, ich sage, ich will auf diesem Telefon jetzt irgendwo Business-Daten drauf haben und die sagt, was du machen musst, du musst dein Gerät registrieren. Ich gehe wirklich einfach in die Systemeinstellungen rein, kann dann einfach bei Unternehmensarbeitsbereich reingehen und das ist das, was bei Windows Phone drin ist, was bei den anderen quasi erst installiert werden muss. Wenn ich das gemacht habe, ich nehme einfach mal das andere Telefon, das ist das ältere, hoffe mal, dass ich damit jetzt genauso schmerzfrei die Verbindung aufkriege. Gestern war es irgendwie ein bisschen, er wollte nicht so auf den Anhieb. Gucken wir mal. Externe Wiedergabe. Ah, zulassen, jo. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, also das ist mein anderes Telefon, dann sehe ich, wenn ich hier zum Beispiel hier runtergehe, Unternehmensportal. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich mich anmelden muss, muss ich das Fenster mal kurz rüberziehen, weil das wird ja mit angezeigt, was ich da eintippe als Kennwort. Und dann würde jeder hier mein Kennwort sehen und das will ich natürlich nicht. Also ich muss mich auch da wieder authentifizieren. In der Regel habe ich die dumme Angewohnheit, nicht zu sagen, merkt ihr alle Kennwörter, sondern, ach, der ist nicht online. Ha. Nur per langsamen I, also kein WLAN. Und auf jeden Fall, ich authentifiziere mich und es ist jetzt ein bisschen langsam, sollte ich noch in WLAN reingehen, mal gucken, ob das geht. Verfügbar, Tracks, jetzt muss ich leider Ihnen doch mal das Kennwort vorenthalten. Das hätten Sie gerne sehen wollen. Warum? Der Tag ist ja echt noch fast vorbei. Okay, die Hotelverbindung oder was? Oder die Funkverbindung? So, jetzt, genau. Jetzt sieht er hier entsprechend, so sieht das aus. Ich habe hier, man sieht auch, es ist gebrandet. Also ich kann das Unternehmensportal an dieser Stelle branden, sodass ich weiß, ja, ich bin auf dem richtigen Unternehmensportal. Jetzt muss ich aber genau das machen, was ich Ihnen dann gleich vorenthalten werde wieder. Ich gebe hier meine Login-Informationen ein. Microsoft.com, also das hier ist sozusagen meine ID oder die Org-ID, wie man so schön sagt, also das Organisationskonto. Das Kennwort halte ich Ihnen jetzt vor. Was ich jetzt auch nicht mache, was ich noch machen könnte, wo ist meine Maus? Da. Man sieht hier zum Beispiel auch noch so einen Button hier, Sign in with Phone Auth, also Phone Factor, Multi-Factor Authentication. Wenn ich das jetzt mache, also generell haben wir die Möglichkeit, dann kriege ich über das Handy noch nach dem Übrigens, du musst dich anmelden oder willst dich da anmelden und um sicher zu sein, dass ich wirklich ich das bin, muss ich das auf meinem Telefon bestätigen. Das mache ich jetzt mal erst nicht. So, und dann kriegen wir eine kurze Authentifizierung hier einmal durch und dann wird das geladen. Und dann sehe ich etwas, das hier, also wir sehen oben drüber Microsoft IT, und da sehen wir auch Multifactor Auth 1.5.0, das ist sozusagen die Multifactor-Authentifizierung, die dann eigentlich auch sehr nett ist, weil ich dann immer, wenn ich mich anmelde, einfach nur geht ein Pop-up auf, dann sage ich bestätigen und dann sagt er alles klar, du warst das. Also weil ich bin das halt, was auch geht, ich kann mich anrufen lassen und ähnliche Sachen, es gibt verschiedene Sachen, was man da machen kann. Es gibt auch andere Sachen, also hier oben so die Featured Ones, also GCR für Greater China, das ist weniger für mich interessant. Aber ich kann hier unten auch auf Kategorien gehen, also auf weitere Apps und sehe dann hier irgendwo, was haben wir für Campus Life, Dogfood, also da, wo es um die neuen Produkte geht, irgendwas, was mit Events, mit IT-Services zu tun hat, Lob Applications für Business oder auch sagen, okay, was macht denn Research so? Was ich hochinteressant fand, als ich nachgeguckt habe, ja, okay, Entity Group und ähnliches vielleicht ganz interessant, Academic Search auch ganz interessant, aber die scheinen hier extrem viel mit Spielen zu machen. Ne? Also hier Face Mask, Face Swap, Face Touch und sowas in der Art. Also alles, was irgendwie Fun ist. Also da kann ich auf die Art und Weise, also das, was die Firma mir zur Verfügung stellt, Touch Develop kennt wahrscheinlich jeder auch, kann ich einfach hieraus entsprechend direkt wieder laden und habe hier die Möglichkeiten, was ist neu dazu gekommen, bestimmte Ausgewählte zu sagen und habe die Möglichkeit, von hier aus nicht nur in die Apps reinzugehen, sondern sehe auch, welche Geräte ich alles registriert habe. Und da sehen wir halt als Mobilgerät, habe ich hier verschiedene Geräte registriert, die verwaltet werden. Das ist einmal das Lumia 925er, sprich dieses hier. Das S Pro ist der Surface Pro, den ich noch in der Tasche hatte. Also mein Mobilgerät, also der Vorgänger von dem hier. Und das ist anderes, ein drittes Gerät. Und ich bekomme halt auch noch so Kontaktinformationen. Also wie kann mir geholfen werden? Also ich habe auf die Art und Weise, ist das Gerät registriert und das ist komplett schmerzfrei, einfach nahtlos drin. Was es mir hier bekommt, was wir hier gesehen haben, wir kennen den Company Store, also den normalen, den Public Store, also den Phone Store, wo ich meine ganzen Apps habe. Und hier ist es halt so, dass die IT sich entscheidet, welche Apps will ich dem User denn zum Beispiel geben. Und da sind teilweise Apps drin, die ich ganz normal in dem Public Store finde. Und es sind Apps, die halt als Lob-Apps sind, also die wirklich in-house geschrieben worden, in-house entwickelt worden. Und zum Beispiel das Touch Develop ist auch im ganz normalen Public Store. Das heißt, ich kann auch solche Public-Informationen aus dem Config Manager heraus zum Beispiel sagen, wenn ich eine neue Applikation mache, sage, die ist im Phone Store und ist quasi ein Deep Link in den Phone Store, den ich halt über meine Infrastruktur verteile. So, und auf die Art und Weise kann ich halt auch den Leuten einfach mein Portfolio bereitstellen und habe das einfach, also das ist Mobile Device Management, also ein Teil von dem Ganzen, um den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, das direkt zu machen. Also das ist das, was ich erreiche, wenn ich hier hinten hingehe und sage, ich habe halt ein Intune an der Stelle gemacht. Das heißt, ich habe meine Apps, die ich hier ganz normal ja unter Software Library hinterlege und die dann auf die Art und Weise halt über Intune zu dem Mobilgerät durchgereicht werden. So, und das ist eigentlich eine nette, schicke, angenehme Art und Weise, wie ich so Mobile Device Management machen kann. Das ist Telefon halt, und aber Mobilgerät, was wir auch gesehen haben, das sind halt auch solche Tablets, wobei bei diesen Tablets ist halt so ein Zwitter, weil das ist eigentlich ein normaler Intel-basierter Tablet und dieser Intel-basierte Tablet, der läuft natürlich grundsätzlich gesehen, muss die Maus mal gucken, dass ich diese externe Wiedergabe zumache, die läuft natürlich grundsätzlich gesehen auch mit einem ganz normalen, also Windows 8.1 Enterprise, und das heißt, ich habe da einen normalen Config Manager Agent drauf, das heißt, ich kann das System ganz normal standardmäßig verwalten. Und da muss ich jetzt nicht notwendigerweise Mobilgeräte, also dieses Mobile Device Management machen, aber ich habe dann die Wahl. Und da wird es dann wieder schwierig für die IT. Was ist für mich der richtige Weg, den ich jetzt zum Beispiel mit so einem Gerät gehe? Betrachte ich das als Mobilgerät oder betrachte ich das als normalen Enterprise Desktop? Ne? Es ist featuremäßig ein Enterprise Desktop, ich kann es aber auch als Mobilgerät nehmen. Wenn Sie jetzt fragen, ja okay, dann sagt er mir, aber was ist denn jetzt, wann nehme ich denn welche Lösung? Das hängt ein bisschen davon ab, wie eigentlich meine Anforderungen sind und wie ich die definiere. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, das ist ein Company-owned Device, also was ich dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, dann würde ich das wahrscheinlich in aller Fälle, wenn das ein relativ normaler Mitarbeiter ist, der häufiger oder überwiegend im Büro ist, würde ich das als Full-Managed Desktop nehmen. Aber es gibt ja auch diese Choose-Your-Own-Device oder Bring-Your-Own-Device-Geschichten, wo ich sage, du darfst ein Gerät aussuchen und ich sage, ich mag diese Tablets, weil mit Stift und Meetings, das finde ich einfach geil. Dann ist es an der Stelle so, dass ich das vielleicht selber beschafft habe, es dienstlich nutzen will und dann werde ich das nicht als Unternehmen, als Full-Managed-Device einbinden, auch wenn ich es könnte. Aber ich werde es nicht tun, weil es eigentlich nicht mir gehört, sondern es ist jemand anders. Und deswegen würde ich es Light-Managed als Mobile-Device einbinden. Gut, aber grundsätzlich gesehen habe ich an dieser Stelle die ganzen Fähigkeiten hier drin in der Plattform und kann auf die Art und Weise halt aus dem Config Manager heraus das Ganze jetzt auch verwalten und habe die Möglichkeit jetzt hier, da sehen wir halt also die Intune Subscription, die über den Config Manager eingebunden ist, Und wir sehen hier auch, dass es dann entsprechende Erweiterungen gibt und wo ich dann bestimmte funktionale Erweiterungen integriert habe. Das heißt, was dann neu dazugekommen ist, ist, Windows Phone 8.1 kennt mehr Eigenschaften oder mehr Möglichkeiten fürs Management als die älteren Phones. Deswegen gibt es eine Phone 8.1 Erweiterung. Das heißt, wenn ich jetzt Policies definiere, dann sehe ich halt die komplette Bandbreite an 8.1 Policies. Dann gibt es aber auch hier iOS. Geschichten, das heißt auch da wieder, was ist in den neuen iOS-Versionen drin, dass ich auch hier wieder Extension habe. Das heißt, das sind alles diese mobilen Extensions, die ich zubringe, um halt entsprechend solche Geräte auch mit einer entsprechenden Tiefe zu verwalten. Und wie gesagt, es geht auch Android. Jetzt hier ein Kollege oder ein Community-Mensch, mit dem ich auf Tour war, der so ein bisschen stärker im Mobilgerätebereich unterwegs ist, der sagt an der Stelle, aber Vorsicht, Android ist nicht gleich Android. Wenn ich also die Vielfalt der Managementfähigkeiten von iOS und von Windows Phone kenne, dann muss ich auf der Android-Seite schon zu Samsung gehen, wo ich diese Knox-Funktionalitäten habe, damit ich die gleiche Tiefe kriege. Habe ich ein beliebiges sonstiges Android-Gerät, dann habe ich genau das anstatt das. Also das heißt, ich kann wenig machen und muss sehr genau hingucken. Also von daher, es hängt dann auch wieder von der Plattform ab, was geht. Aber ich kann damit die Geräte auf jeden Fall managen. So, und deswegen ist immer die Frage auch, sagen wir, was will ich denn jetzt machen? Und das muss ich entscheiden. Wichtig ist aber, durch das Hybrid-Management habe ich die Möglichkeit, eigentlich diese komplette Bandbreite zu adressieren. Und das ist straightforward und ganz einfach. Auf die Art und Weise, der Administrator bleibt in seiner Umgebung, er bekommt Fähigkeiten dazu. Das Zweite, was in meinen Augen extrem interessant ist, ist eigentlich die Geschichte, wo geht es eigentlich lang? Und da habe ich dann, als wir das letzte Mal Mitte des Jahres in Redmond waren, so auf der Microsoft Tech Ready nennt sich das dann intern, wo dann die ganzen technischen Leute, also deswegen Tech Ready, Technical Readiness hingehen, wurde über Windows 10 oder damals hieß es noch Threshold geredet. Und da habe ich bei ein paar Punkten, vorsichtig formuliert, große Augen gekriegt. Nach dem Motto, bin mal gespannt, wie das draußen im Markt ankommt und was die Leute dazu sagen. Also es gibt ja auch schon einiges, was da kommuniziert wurde. Es wurde auf der TechEdge schon da ein bisschen was geredet. Also wer nachgucken will, einfach Channel 9 MSDN kommen, einfach mal nachgucken hier nach Events und TechEdge 2014 und sich ein paar Sachen da angucken. Da wird sich einiges ändern. Heißt nicht, dass ich alles ändern muss, aber ich kann einiges ändern. Und da komme ich jetzt auch noch gleich zu, was bedeutet das alles. Das heißt, er will, okay. Da kann sich einiges ändern, da wird sich einiges ändern. Das Erste, warum das Ganze passiert, ist, wenn wir uns angucken, was es an Gerätebandbreiten gibt, dann habe ich halt eine große Bandbreite von verschiedenen Geräten, wo ich immer auch irgendwie die gleiche Möglichkeit haben will. Das ist halt ein alter, konventioneller PC, man sieht hier noch Windows 7. Dann, das erinnert mich eigentlich eher an so ein Android-Gerät. Da ist das, was wir gerade gesehen haben. Hier hat sich einer sogar Microsoft IT-Unternehmensportal genommen. Das ist ein Windows-Tablet und da drüben halt iPad und iPhone. Und was man auch sieht, ist, dass eigentlich egal auf welchem Gerät ich bin, die Fähigkeiten und auch so weitestgehend das User-Interface ist vergleichbar. Das heißt, ich habe die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Mittel und auch die gleiche Präsentation und Integration auf den verschiedensten Geräten. Nur dahinter habe ich halt eine große Herausforderung und da muss ich gucken, wie adressiere ich das. Und das ist der Punkt, Device Choice ist das, was Richtung Anwender auf jeden Fall passiert und das ist nicht mehr zurückzudrehen in gewisser Weise. Und ich kann mich auch im MTC erinnern, hatten wir vor einiger Zeit, das ist ungefähr 2 Jahre her, noch einen Großkunden, der international unterwegs ist. Und die hatten alle so schöne, schlanke, ungefähr so dicke Lenovo-Notebooks dabei. Also die gibt es auch noch mal ein bisschen dicker, wenn man unten den Unterschnallakku drunter hat. Und dann war es so, ja, mobile Geräte und andere Leute kommen dann vielleicht mit einem schlanken iPad oder einem MacBook Air um die Ecke, weil sie sagen, das Gerät finde ich schöner, passt mehr zu mir, wie ich bin und meinem Lebensstil. Und da sagte er einfach, also der IT-Chef, wer bei uns anfangen will und so ein Gerät will und für den das kritisch ist, dass er, wenn er bei uns anfängt, so ein Gerät bekommt, der hat bei uns den falschen Arbeitgeber. Also das heißt, wir sind nicht die Leute kommen zu uns, weil sie bei uns arbeiten wollen, weil sie die Arbeitsumgebung und das, was wir tun, so geil finden und nicht, weil sie hier die richtigen PCs kriegen. Nach dem Motto, ich arbeite auf einem klasse Job, aber dafür nehme ich ein Old-Style-Device. Witzigerweise, in den letzten 2 Jahren hat sich das Ganze so gedreht, vergleichbare Kunden, wenn ich die heute frage, dann reden die ganz anders. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich auch die neuen Leute, die ich frisch von der Uni oder sonst woher abwerben will, dass ich die köder in dem Sinne, ich sage es mal bewusst so, indem ich denen erlaube, halt wirklich mit dem zu arbeiten, in einer Art und Weise, wie auch die zu ihrem Lebensstil passt. So, das heißt, Device Choice und trotzdem vereinfachtes Management. Das heißt, wie kriege ich das Ganze denn zusammen? Wichtig ist, ich brauche die Office-Produkte. Hey, wir haben gesagt, vor kurzem iOS, Android frei verfügbar, könnte alles haben. Touch-enabled, das, was auf Windows noch nicht haben, was dann aber kommen wird irgendwann bald. Und ganz wichtig ist, diese ganzen Geschichten, wenn ich über Management rede, es geht nicht nur darum, das, was ich eben angedeutet habe, mit dem Config Manager zu machen, das Ganze geht eigentlich deutlich weiter und das muss man auch definitiv so sehen. Wenn hier draufsteht zum Beispiel Hybrid Identity und Access and Information Protection, dann sind das oben wie Conditional Access to Corporate Resources, sind das entscheidende Sachen, die wichtig sind, damit ich heute arbeiten kann. Und warum das wichtig ist, ich versuche mir ein Bild klar zu machen. Vor kurzem hat mal einer gesagt, wenn ich mir angucke, wie heute IT oder wie Unternehmen in der IT arbeiten und wie wir leben, wenn man das überträgt in unsere normale Umgebung, die IT funktioniert wie unser Miteinanderleben im Mittelalter. Das heißt, ich habe eine Stadt, eine hohe Mauer drumherum, ein oder zwei Zugbrücken, da wird kontrolliert, wer darf rein und raus und drin bin ich sicher und draußen ist die wilde Welt. Ne? Und draußen sind die Räuber und die Bösetäter, innen drin habe ich die kontrollierte Umgebung. Das ist das, wie wir IT betreiben. Ne? Große Sicherheit, separierte Netzwerke, die Firewall ist meine Zugbrücke und ich bin sicher, weil ich bin drin und die Zugbrücke, sprich die Firewall, kontrolliere ich. Dann gibt es andere Leute, die sagen, es gibt heutzutage eigentlich zwei Arten von Unternehmen. Die einen, die wissen, dass sie gehackt sind und die geben es zu und die anderen sind gehackt, aber wissen es nicht und geben es auf keinen Fall zu. Na, und das ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, ein bisschen pointiert, aber das ist so ein bisschen die Realität. Und wenn ich dann, wie schütze ich meine Umgebung? Das ist einmal natürlich sauberes Management, aber das ist auch diese anderen Komponenten, die gehören dazu. Deswegen System Management, Client Management geht weiter, geht Identity Management mit rein, da geht Information Protection mit rein, das sind so Sachen wie Rights Management, alles Sachen, die nicht im Config Manager drin sind, die aber gemanagt werden müssen. Was haben die mit Config Manager zu tun? Gerade wenn ich in Richtung Geräte gehe, ich will das Gerät zwingen, eine bestimmte Konformität zu haben, also bestimmte Policies zu haben, damit es dann auch entsprechend diese Sachen oder auf die Daten zugreifen darf. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Conditional Access to Corporate Resources, der kommt mit seinem Non-Windows-Gerät oder auch Windows-Gerät, Tablet, Mobilgerät, genau dann auf meine Unternehmensdaten drauf, wenn er entsprechend compliant konfiguriert ist. Und das macht wieder Config Manager und Device Management. Also so ist dann wieder die Schleife und so kommen die Sachen zusammen. Der entscheidende Punkt ist aber auch bei uns, da geht es um ROI, in das, was ich bisher gemacht habe. Die Leute, die Config Manager gekauft haben, rausgerollt haben, die sollen das Zeug weiter nutzen können und die sollen nicht morgen vor einer Landschaft stehen, wo sie sagen, schmeiße ich jetzt alles weg und mache alles komplett neu oder wie geht es weiter? Das heißt, es geht darum, wirklich den bestehenden Kunden einfach zu sagen, wie kann ich denn weitergehen und wie kann ich denn auch die ganzen Neuigkeiten, die ganzen Verbesserungen, Advancements, wie man so schön sagt, wie komme ich da hinterher? Und der entscheidende Punkt hier ist eigentlich, warum die Cloud auch wichtig ist. Wenn wir uns das angucken, ein Cloud-Based Management wächst sehr stark und vor allen Dingen hat er einen Punkt, das ist so Rolling Upgrade-Verfahren. Das heißt, wenn es neue Fähigkeiten in der Plattform gibt, dann kann ich die in der Cloud sehr schnell bereitstellen. Ich als Anwender draußen im Unternehmen merke das nicht. Wenn ich Ihnen jetzt hinkäme und sage, wer hat Config Manager Update von der alten Version auf eine neue gemacht? Nur einer? Zwei? Wenige Leute. Okay, die anderen sind gerade frisch gestartet auf der neuesten Version. Auch gut. Die Leute, die das gemacht haben, würden Sie sagen, das ist eine Sache, das mache ich mal eben von heute Abend auf morgen früh? Oder sagen Sie, das ist ein größeres Problem? Relativ unkompliziert mittlerweile. Wie häufig wollen Sie das machen? Einmal im Jahr, alle zwei Jahre, alle drei Monate? Nicht so oft. Es ist auch mal ein Risiko mit, man sollte ein Backup machen und so weiter. Ne? Also und manchmal gibt es da ein bisschen mehr und deswegen in der Cloud ist das ein Rolling Upgrade. Sie merken das gar nicht. Es passiert und Sie haben neue Funktionalitäten und damit haben Sie die neuen Fähigkeiten. Und über die Extensions, die ich eben hatte, das heißt, dass wir die in den Config Manager reinkriegen, kriegen wir die sofort in die bestehende Infrastruktur rein. Ich muss an meiner Infrastruktur sehr viel seltener was aktualisieren, um die neuen Features zu bekommen, als ich vielleicht in der Vergangenheit musste. Wie sieht sowas aus, wenn ich das komplett lebe? Die Leute, die noch gar nichts haben oder wenig haben, für die ist das eine gute Lösung, überhaupt mal in eine gemanagte Umgebung einzusteigen. Ich habe einen Cloud-Service, ich muss keinen Footprint on-prem installieren, also in meinem eigenen Unternehmen brauche ich gar nichts. Ich brauche nur eine Konsole, registriere mich, hole mir meine Subscription und gut ist. Ab dann fange ich einfach nur an, meine Geräte zu enrollen. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt ein paar Vorbedingungen. Warum eigentlich? Auf jeden Fall, ich brauche mal einfach nur mein Enrollment und das war's. Immer dann, wenn ich aber hier was runterschiebe, kommt hier wieder so ein Punkt, all die Plattformen haben heutzutage so einen Store, der sagt, nur was im Store ist, kann auf das Gerät drauf. okay, wer jetzt sagt, aber Android kann ich routen und dann kann ich installieren, was ich will. Das ist nicht das normale Szenario, was wir als Enterprise-Administrator betrachten wollen. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle etwas herunterbringen will und auch zum Beispiel auf dem Windows-Phone, dann heißt das, hier kommt nur was runter, was entsprechend vom Gerät auch akzeptiert wird, sprich es braucht eine Signatur. Und wer sich dann fragt, warum muss ich denn irgendwie so ein Symantec-Code-Signing-Zertifikat haben, das ist genau der Punkt. Alles, was ich an Software rausrolle, und das ist auch mein Unternehmensportal, muss ich signieren. Und damit der Client, also das Device, das akzeptiert. Und das Ding akzeptiert, stand heute genau zwei Sachen. Einmal Microsoft-signierte Sachen, andere, die von der Symantec-Root abhängig, also generierte Zertifikate haben. Deswegen muss ich sozusagen mein Code-Signing-Zertifikat bei Symantec haben. Dann hat er einen Certificate-Chain, den er validieren kann und damit akzeptiert er den Code. Also das ist so die Begründung. Das muss ich dann auch hier meine Config-Manager-Infrastruktur entsprechend bereitstellen und dann geht das Ganze. Wenn ich aber schon was habe, das heißt, ich habe einen Config-Manager und ich will das einfach erweitern, dann ist das für mich ein No-Brainer. Das heißt, Windows habe ich drin, meine Cross-Plattform, Apple oder Linux habe ich heute im Config-Manager drin, das kann ich alles managen, wenn ich es dann wirklich im Einsatz habe. Gut, Linux wahrscheinlich weniger auf der Desktop-Seite als ein Apple, könnte ich mir vorstellen bei den Durchschnittsunternehmen, aber auch Linux und sowas ginge. Und ich will dann die Mobilgeräte hinzufügen, dann mache ich das idealerweise, indem ich über Intune mit dem Connector in meine Config-Manager-Umgebung reingehe. Das heißt, alles, was ich kenne, bleibt bei Cloudbase einfach, ich muss nichts haben, es ist ganz einfach und ich kann damit auch große Umgebungen halt verwalten. Da sieht man wieder, mache ich nur Mobile Device Management, sind es 50.000 User und 25.000 User, 50.000 Mobilgeräte. Es reicht für auch größere Unternehmen und mit einer Instanz mache ich ein bisschen mehr, dann habe ich da bestimmte Eingrenzungen. Das liegt an der Art und Weise, wie halt diese Web-Oberflächen das Ganze skaliert. Mache ich das über den Config Manager mit der Integration, dann geht es durchaus weiter und da sehen wir hier, es gelte 100.000 Devices, das sollte vielleicht nicht ganz für eine Telekom, vielleicht auch nicht ganz für eine Siemens, aber das sollte auch für große Unternehmen so direkt funktionieren. Und da ist es auch so, dass ich wieder gucken muss, ich kann dann nachher vielleicht auch mehr Subscription dranhängen, kann dann wieder über Sites arbeiten, kann darüber dann auch in einer Hierarchie mit einer globalen Sicht trotzdem wieder besser skalieren. Da muss man reingucken, was braucht man wirklich und wo geht es lang. Du solltest weitergehen. Warum machst du das nicht? Okay. Entscheidend ist auf jeden Fall dieses Single Pane of Glass. Ich sehe und es sieht am Ende gleich aus. Also ich sehe als Administrator über ein Interface alles. Das heißt, habe ich nur Konsole, nur entsprechend den Browser, also meine Intune-Konsole, ist das mein Admin-Interface. Okay, das ist Dashboard-Statusübersicht. Hier drunter habe ich meine verschiedenen Administrationspunkte. Das ist das, was der Client sieht. Rechts habe ich halt dann, wenn ich die Integration gefahren habe, meine Config-Manager-Konsole. Die kennen Sie oder die meisten von Ihnen. Die Client-Sicht sieht ziemlich genauso aus. Da ändert sich also nichts. Also von daher relativ einfach. Und das, was ich eben schon mal angesprochen habe, ist der große Vorteil über die Intune-Geschichte, dass ich halt einen Rolling-Upgrade habe und damit neue Fähigkeiten ganz schnell auch aktivieren kann und dass ich über dieses Extension-Mechanismus das auch ganz schnell in Config-Manager reinbringe. Ich brauche nicht immer neue Config-Manager-Versionen. Das sehen wir auch, wenn wir von 7 nach 8 gegangen sind und sowas in der Art oder vorher von XP nach Windows 7 oder über Vista, dann hatte ich immer eine neue Config-Manager-Version, also von 2.7 oder 2.7 war das dann auf 2012, 2012 R2. Ich hatte immer so Abhängigkeiten Richtung Config-Manager, damit ich das volle Deployment hatte. Und das geht jetzt hier auf die Art und Weise in der Ecke schlanker. Das heißt, das Ziel von uns ist, dass diese großen Updates, die ich on-prem machen muss, selbst wenn er sagt, das war relativ einfach, solange man einmal auf 20 Server-Plattform ist. Wenn man von vorher kommt, ist es ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger. Dann ist es halt trotzdem so, dass ich halt wenig machen will, weil die ganzen Sachen am Ende über Intune laufen. Das heißt, wir haben hier einen Continuous Delivery auf diesen Features und das Ganze läuft vom Prozess halt so, ich bekomme ein Pop-up oder ich bekomme eine Info, da gibt es ein neues Extension, ich aktiviere die, wenn ich die brauche, sie wird runtergeladen und installiert, die Konsole macht einen Neustart und dann bin ich fertig und kann die Funktionalitäten nutzen. Ganz einfach. So, und auch da sieht man, in welchen Versionssprüngen diese Updates kommen. Also wir haben so drei Waves gehabt, Oktober 2013, Januar und Mai 2014. Was dazugekommen? Einmal hier ein Native-Portal für iOS und Android, das App-Management komplett, dass ich halt auch von VPN und Wi-Fi-Profile komplett in den Policies drin haben kann, dann entsprechend als Standalone-Lösung, dass ich in Richtung E-Mail-Profile in Erweiterung habe, Remote-Wipe mache, iOS 7 Data Protection, also die neuen iOS 7-Mechanismen drin hatte, Lock- und Pin-Reset mit unterstütze und dann Mai halt Phone 8.1-Support, Samsung Knox-Support, sodass ich die Tiefe des Managements bekomme. sondern an der Stelle sieht man einfach, dass es diese Advancements gibt. Und das alles mit der gleichen Config-Manager-Infrastruktur. Und das ist der entscheidende Punkt. Noch etwas, was interessant ist, wenn ich jetzt hingehe und sage, es gibt Features, die ich auf dem Gerät verwalten kann, aber sie sind nicht standardmäßig da, dann kann ich die trotzdem integrieren. Und das ist ziemlich einfach. Also der wichtigste Punkt, ich brauche die Oma-Uri-Definition. Also das hat nichts mit der Großmutter zu tun, also deswegen habe ich mal die ausgeschriebene Begrifflichkeit daneben geschrieben. Und für Windows Phone ist das Ganze dokumentiert auf MSDN. Also wer jetzt abschreiben möchte oder was auch immer, da ist nochmal der Link. Also das findet man und das Ding heißt im MSDN genauso wie der Text, also Windows Phone 8.1 MDM Protocol Documentation. Es ist ein etwas längeres Dokument. Und damit, wenn man das hat und wenn man die Dokumentation da drin hat, dann kann man im Config Manager schlicht und ergreifend die Configuration Items konfigurieren für die Policies. Und da gibt es so ein kleines Beispiel, das werde ich jetzt mal umschalten, glaube ich. Ja, sollte ich direkt umschalten. Wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Das heißt, wir gehen hier unter Asset Compliance und dann sehen wir hier bei Compliance Settings haben wir Configuration Items. Und damit es übersichtlich ist, habe ich da genau eins schon mal reingetippt. Und das ist genau so ein Ding, was ich so gemacht habe. Nennt sich Disable USB on Windows Phone 8.1. Der Text von dem Item ist genau, weil was soll er tun? Es ist nicht in den Standard Policies im Moment wohl drin. Und wie mache ich das? Es geht relativ einfach. Gucken wir uns hier in den Properties an. Es geht über den Wizard. Da muss man schon mal ein bisschen rumklicken. Es gibt auch einen Blogartikel, den jemand auf dem Technoblog geschrieben hat, wo das alles eins zu eins nochmal mit Screenshots entsprechend hinterlegt ist. Wir sehen also, hier ist der Name von dem Ganzen. Und dann sehen wir zu den Settings, was ist das für ein Setting? Das ist der Name von dem Setting, vom Setting-Type. Es ist ein Oma-Uri-Setting. Er ist nicht inherited. Und wenn ich ihn jetzt anklicke und mal auf Edit gehe, dann sehen Sie auch, wie ist der gemacht. Das heißt, ich habe hier ein Display-Name. Es ist vom Setting-Type ist eine Oma-Uri, also einfach eine standardisierte Uri. Und der Werttyp ist ein Integer. Und der Pfad, wo der konfiguriert wird in dem CSP, also im Configuration Service Provider, das ist dieser. Ne? Also Punkt, Backslash, Vendor, back, nee, Slash. Punkt, Slash, Vendor, Slash, MSFT, Slash, Policy Manager, Slash, My, Slash, Connectivity, Slash, Allow USB Connection. So, das heißt, das ist meine Uri, die hat einen Wert Integer. Und wenn ich... dann kann ich die auf 0 und 1 setzen und damit entsprechend meine Policy definieren. Das heißt, hier haben wir hier und meine Compliance Rule ist halt, ich verwende dieses Setting und meine Condition ist equal 0 zum Beispiel. Also kann ich hier setzen und auf die Art und Weise kann ich beliebige Management Settings entsprechend implementieren. Und wenn jetzt irgendwo ein neues iOS rauskommt oder irgendwie Samsung hat gesagt, Nox möchten wir nicht, Google mach du mal, Google baut einiges anderes um und sie sagen, schön, klasse, dass es jetzt in der neuesten Android-Version drin ist, aber bis Microsoft hinterhergekommen ist, das Ganze über die Extension sauber implementiert hat, gehen sie einfach hin, können auch beliebige für sie relevante Settings einfach selber definieren. Das kann ich dann heute nicht über Intune. Das kann ich nur über einen Config Manager machen. Aber Config Manager nutzt den Intune Connector, um diese Settings, diese Policy nach Intune zu überreichen. Und wenn das Gerät dann das nächste Mal Inventarisierung macht, sprich mit dem Server redet, dann sagt er, alles klar, das ist eine neue Config, gucke ich doch mal nach und setze die um. Also das ist straightforward und das ist der Grund, warum Stand heute auch diese Integration über einen Config Manager wirklich Vorteile hat gegenüber einem Standalone Intune Management. Okay, wer jetzt sagt, warum machen die das im Config Manager und nicht im Intune? Wollen die mich jetzt zwingen, zwangsweise einen Config Manager zu machen, auch wenn ich mir Intune reichen würde? Es dauert ein bisschen, dann kann das auch Intune out of the box. Aber das ist genau der Punkt. Irgendwann mal kommt das Zeug alles nach, in Wellen, in diesen Waves, die wir vorhin auch gesehen haben. Und dann ist es drin, aber auf die Art und Weise geht es halt auch direkt. Generell auf jeden Fall der Punkt, wie verwalte ich, da reden wir über die neue Plattform, also Windows 8.1. Ich muss mir halt überlegen, wo will ich lang. Basic ist an dieser Stelle einfach über Exchange. Sobald ich ein Exchange-Postfach einsetze, habe ich Policies, die umgesetzt werden, meinetwegen PIN-Enforcement, Verschlüsselung vom Device und sowas. Das ist sozusagen Basic-Management. Will ich mehr machen, Lightweight-Control, was auch in Richtung PCs, Inventarisierung, Softwareverteilung und solche Sachen beinhaltet. Dann habe ich halt Windows Intune mit Mobile Device Management, habe ich Full Control für den Enterprise Desktop, also Corporate Full Managed Device. Dann nutze ich halt die Möglichkeiten der Active Directory Integration, Group Policies, die ich rausschiebe, wo ich auch Direct Access, IPsec Policies, Ähnliches mitmachen kann und habe halt dann System Center Config Manager entsprechend als Plattform Management. Warum ist das eine Kästchen nur halb so groß wie die anderen? Ganz einfach, weil Windows 8.1 kann volles bis hin zum Config Manager, während die Phone-Plattform nur die linken beiden kennt. Das heißt, entweder die Exchange Policies oder halt die Intune Policies, aber da gibt es halt keinen Fully Managed Desktop auf dem Phone. Das wäre ja auch ein bisschen wild. Wo geht es denn, und da geht es eigentlich über die Zukunft, wo geht es denn lang, wenn wir über Windows 10 reden? Und was ist da eigentlich das Ziel mit dem, was wir erreichen wollen? Erstes Mal, man sieht, die Mechanismen bleiben die gleichen. Das heißt, ich bleibe unten rechts bei dem Fully Managed Corporate Desktop Device oder Device, Windows, nicht Mobile, also Windows, also die volle Version von Windows, nicht die Phone-Version. Da habe ich also die gleichen Fähigkeiten. Es bleibt. Die gute Nachricht, ich brauche nicht, damit ich ein Windows 10 Gerät managen kann, eine neue Version vom Config Manager. Ich brauche einen Hotfix, es gibt irgendwie vielleicht ein normales Update-Rollup oder kumulatives Update und das war's. Ich brauche keine neue Version, Config Manager 2012, 2012 R2, selbst 2007 funktioniert für Management von Windows 10. Und das ist die gute Nachricht. Ja, es wird eine neue Version vom Config Manager geben. Es gibt auch ein neues Toolset von den klassischen Versionen, was heute noch nicht da ist. Aber das ist eine andere Story, sage ich vielleicht am Ende noch was zu. Aber zweites Ziel ist, und das sehen wir mit dem schraffierten Bereich, der wird deutlich erweitert. Das heißt, die 10er-Plattform sowohl auf dem Phone oder Mobilgerät wie auch auf dem vollen Windows erweitert diesen ganzen Mobile Device Management, was ich über MDM, sprich Intune, über Policies machen kann. Also es weitet sich aus, ich kann sehr viel mehr machen. Heißt auch, die ganzen Interfaces über diese CSPs, über die MDM-Schnittstellen, die werden einfach ausgeweitet. Ich habe mehr Möglichkeiten, an dieser Stelle zu steuern. Eigentlich, wenn man so will, in gewisser Weise das gleiche Spiel, wenn man sich an Group Policies erinnert, das ist über Jahr für Jahr eigentlich immer mehr geworden, dass ich halt wirklich das Betriebssystem sehr viel kompletter steuern kann. Und das Gleiche geht auch an dieser Stelle mit dem MDM. Und man hat aber immer noch ein Delta, was nicht gehen wird, wo ich halt dann für den Corporate Desktop entsprechend auch wirklich ein System Center brauche. Der Klicker ist manchmal ein bisschen renitent. Aber gerade bei Unternehmen ist es auch so, dass man sagen kann, was sind denn die Anforderungen und die Art, wo ein Unternehmen drin lebt. Also von recent, also was haben wir in der Vergangenheit, also der konventionelle Mitarbeiter mit konventionellen Geräten, der sich weiterentwickelt und wo es halt einfach in eine, wer die Satya Nadella Keynote gehört hat, der erinnert sich vielleicht an den Slogan Mobile First, Device First orientierten oder Cloud First kann man auch sagen, also wo wir in einer stark device-zentrischen mobilen Welt leben. Und da sind viele Prozesse anders und das erfordert an dieser Stelle auch einfach andere Arten des Managements. Also Tablets, Phones, mobile Geräte, Corporate and Bring Your Own Device, Business and Personal Devices, ich muss das Ganze integrieren. Und da habe ich halt am Ende mehrere Wahlmöglichkeiten. Also einmal, ich muss bei der Ownership unterscheiden und ich muss dann entscheiden, was betreibe ich als Infrastruktur, um das Management zu machen und habe dann die Möglichkeiten, je nachdem, was ich haben will, von simplen Group Policies bis hin zu Config Manager, dann den MDM-Werkzeugen, egal ob Intune oder Third Party, dann zu sagen, okay, ich skaliere dann meine Management-Infrastruktur, je nachdem, wie meine Anforderungen gehen. Und wichtig, das war das, was ich am Anfang gesagt hatte, auch die anderen Sachen drumherum, also die ganze Identity- und Data-Protection-Geschichten nicht vergessen, die sind Teil von der Lösung, die gehören dazu. Und auch das wird man noch sehen, mit Windows 10 werden solche Sachen wie die Org-IDs noch zu einer ganz anderen Bedeutung kommen. Da möchte ich aber nicht zu sehr reingehen. Mein historisches Steckenpferd. Ich habe immer auf solchen Veranstaltungen über Deployment reden dürfen oder sollen und müssen, wie auch immer. Ich werde das jetzt nicht wiederholen, weil letztlich gesehen meine Botschaft hier heißt, nicht vergessen Sie alles, was Sie gestern von mir gehört haben, das bleibt weiterhin gültig, aber es kommt dazu, eine komplett neue Art und Weise, Sachen zu implementieren. Und die Kernfragen sind eigentlich immer, how to get from current OS to new OS. Wie viele Migrationen machen Sie? Jede Version, jede zweite, jede dritte Version? Was war die letzte Migration, die Sie gemacht haben auf der Client-Seite? Auf Windows 7 oder von Windows 7 weg? Auf Windows 7. Von? Von 95, das war's. Nee, von XP nach Windows 7, denke ich auch. Von XP nach Windows 7, war das eine schmerzfreie Migration oder eigentlich mach alles neu? Alles neu. Ne? Warum ist das so? Wären Sie von XP nach Vista gegangen, von Vista nach 7, und dann wären Sie in place, hätten Sie gehen können. Hätten Sie das In-Place-Update machen wollen? Das Problem sind die Applikationen gar nicht, die selber ziehen nicht sauber mit, weil sie unten drunter vielleicht dann irgendwo bei einer Migration Probleme haben. Das kann passieren. Sollte eigentlich normal, also das sollten wir weitestgehend, das sind so die Sachen, die wir versuchen komplett auszusortieren, dass die nicht mehr passieren. Ich habe die auch länger nicht mehr gehabt, aber früher waren die nicht ganz unüblich. Das zweite ist, man hat einfach immer ein neues OS, ein sauberes OS, wenn man es frisch neu installiert. Da kommt einem aber entgegen, dass die neuen Plattformen eine andere Art der Installation haben. Das heißt, wenn man jetzt sich anguckt, wie funktioniert eine Windows 7 oder Windows 8 Installation, die sagt, altes auf der Platte beiseite schieben, neues Image runterlegen und dann inventarisieren und übertragen. Das heißt, ich pflanze dann die Daten für die, also meine User-Daten und auch die Einstellungen und Applikationen in das neue System rein. Das heißt, ich habe ein relativ neues System, weil ich nur die Daten und die Anwendung übernehme. Aber der Kernpunkt ist das Problem, warum geht XP nach Windows 7? Warum war das? Weil wir historisch gesehen immer eine N- oder N-1-Migration oder N-plus-1-Migration in place erlaubt haben. Also schmerzfrei war immer nur von der Vorgängerversion auf die aktuelle Version. Wenn Sie jetzt auf Windows 7 standardisiert haben, die wievielte Version ist Windows 10? Die dritte. Wir hatten nach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 Update, wenn Sie so wollen, wobei das ist nicht eine echte Version, und dann Windows 10. Das war auf jeden Fall die dritte Version nach 7. Das heißt, Sie wissen, wenn Sie irgendwann mal auf Windows 10 migrieren, falls Sie es nicht noch weiter herausziehen wollen, dann haben Sie einen Sprung über 2 oder 3 Versionen. Und wenn Sie das Wissen aus der Vergangenheit mitnehmen, wissen Sie, da kommen Probleme auf Sie zu. Und das ist das, wo ich sage, leider oder glücklicherweise nicht. Also, weil das ist das, wo wir uns geändert haben. Das heißt, das waren die klassischen Sachen. Also die Frage, die man sich gestellt hat, how to bridge the gap, weil ich jetzt über 3 Versionen gehe. Der zweite Prozent ist, ich habe mittlerweile, in welchen Abständen kommen jetzt heute mal die neuen Betriebssysteme? Man kann sagen, quasi jährlich haben wir ein neues Betriebssystem in etwa. Wie lange hat es früher gedauert? Im Schnitt so zwischen 2,5 und 5 Jahre. Also je nachdem, also die R2-Releases waren so 2,5 und die Majors waren so alle 5. Also von XP nach Vista hat es halt 6 oder sowas oder 7 gedauert, also war ein bisschen länger, aber so um die 3 bis 5 Jahre waren halt der Zyklus, heute sind wir bei jährlich. Wenn Sie hingehen, also es gibt Kunden, die sagen, ich brauche, wenn ich starte, also ich fange an mit der Migration, der ganze Development-Prozess ist durch, der Engineering, ich starte mit der Migration, dann brauche ich ungefähr 1,5 Jahre, bis ich durch bin. Der wird nie fertig mit seiner Migration, weil der einfach viel zu schnell ist, der schafft es einfach gar nicht, weil der ist noch nicht mal durch, da sind schon die nächsten Versionen da. Und das heißt, der macht nichts anderes, als einen Rollout zu machen. Also das sind so die Sachen, die anders sind. Der zweite Punkt, was wir häufig hatten, hatte ich eben schon mal angesprochen, neues OS war in der Regel neue Config-Manager-Version. Ich brauche neue Tools. Das heißt, ich habe ein Infrastruktur-Upgrade als Vorbedingung, damit ich überhaupt das neue OS rausrollen kann. Und das sind all die Sachen, die sich ändern. Warum? Im Prinzip gibt es die Ankündigung End of Wipe and Reload. Das heißt, Maschine plätten, neues Betriebssystem drauf, alles wieder zurückspielen, das ist vorbei, ist Historie von gestern. Das heißt, wir arbeiten dran, dass das In-Place-Update wirklich kompatibel und schmerzfrei geht. Das heißt, wir gucken an der Hardware, an der Software-Kompatibilität und all den ganzen Drum und Dran, dass es halt so schmerzfrei geht, dass ich wirklich ein In-Place-Upgrade mache. Das heißt, ein Update auf Windows 10 geht per Skript zum Beispiel durch, also Setup Exe mit den Parametern und ich bin durch. Der braucht noch ein bisschen Zeit und das Ganze war's. Ich sehe schon nach dem Motto, das will ich erst sehen, bevor ich es glaube, aber das ist das Ziel an der Stelle. Und das ist auch der Grund, warum heute die Windows 10 Tools alle noch nicht da sind. Die Leute wollen, dass sie jetzt mit der Technical Preview bei der Evaluierung das In-Place-Update machen, weil sie gar keine anderen Werkzeuge so richtig haben. Und das ist das, wo man auch die Telemetriedaten und die Probleme sehen will, um die zu fixen, damit das Ganze geht. Das Zweite, was kommt, ist auch ein spannender Bereich, Runtime Configuration. Das heißt, ich nehme ein Out-of-the-Box-Gerät, kommen wir gleich noch drauf, und habe das Ding nach kurzer Zeit in der fertigen Version ohne Wipe und Reload machen zu müssen. Das heißt, von der Unternehmensseite, die wichtigen Mantras, um es mal so zu formulieren, sind Don't break things, das heißt, es soll nichts kaputt gehen. Da geht es einmal um die Abkompatibilität, das heißt, wir bleiben kompatibel zu dem, was wir mit Windows 8 angefangen haben, die Store-Apps, die Desktop-Apps, Treiber, das funktioniert, alles das gleiche Modell, wir haben kein großes Ding dazwischen. Ja, wir werden den IEEE updaten, aber es wird solche Sachen wie den Enterprise-Modus geben, damit ich auch, wenn ich Webseiten habe, die halt für ein IE10 gebaut sind oder irgendwas ähnliches, dass die trotzdem funktionieren, auch wenn wir auf einmal ein IE12 oder IE13 oder was auch immer haben. Know the Customer, das heißt, wir sammeln im Moment gerade über die Preview eine Menge Daten, um zu wissen, was es dort gibt und was benötigt wird und wo es die Problemfälle gibt, um die zu sortieren. Und es gibt die Previews und Tabs, damit man an dieser Stelle auch in der engen Schleife dafür sorgt, dass das Zeug am Ende funktioniert. Und es gibt am Ende dann Optionen, es auf die richtige, für mich richtige Art und Weise zu machen. Das heißt in Richtung App-and-Device-Kompatibilität, das sind so die vier Punkte. Hardware Requirements unchanged, Desktop-App-Kompatibility, die Schnittstellen bleiben gleich, Store-Apps laufen weiter und beim IE diese Enterprise-Investment über Enterprise-Mode-IE, den ich über Gruppenrichtlinie etc. steuern kann, den ich auch über Webseiten sogar entsprechend mitsteuern kann. Und das sind die paar Punkte. Und hier der entscheidende Punkt bei der Experience, Windows 7 und später. Das heißt, wenn ich mindestens auf Windows 7 habe, dann habe ich eine schmerzfreie In-Place-Update-Migration, der alle Applikationen und Einstellungen beibehält. Und das kann ich auch nahtlos über den Config Manager steuern und habe an dieser Stelle auch Checks mit Device Upgrade Readiness, mit Treibern. Bei Treibern kann ich auch noch wieder sagen, nimm die Treiber, nimm die Inbox-Treiber oder lass die alten drauf. Also ich habe da große Steuerungsmöglichkeiten. Und da sehen wir gleich noch, was das bedeutet. Das geht bis hin, dass ich das Betriebssystem-Upgrade über ein VESUS mache. Ne? Also was jetzt für manche Leute ziemlich strange klingt, was aber für Windows 8.1 der vorgesehene Update-Pfad ist. Und da habe ich halt die ganzen Möglichkeiten, aber auch hier Richtung Config-Manager-Integration ganz rechts. Es bleibt eigentlich erhalten und ich kann es weiter nutzen und der integriert sich auch entsprechend. So dass ich am Ende mehrere Deployment-Wege habe, also meine Choices sind. Ich kann klassisch einen Wipe and Reload fahren. Da bekomme ich auch die klassischen Tools für. Ich mache es ganz normal in einer ganz normalen alten Variante, aber ich brauche es nicht mehr. Das heißt, ich kann direkt In-Place machen und da ist es so, dass explizit für die Plattform ab Windows 7 das die empfohlene Update-Variante ist. Also wie mache ich mein Deployment in Richtung Windows 10? Auch mit dem Config Manager, ich mache ein In-Place-Update. Das heißt, auf dem Windows 7 und dem Windows 8 mache ich das einfach über eine Kommandozeile, die ich rauspushe, also Setup-Exe. Ganz wichtig, diese Sachen gehen mit dem Standard-Image, also mit dem, was wir liefern, nicht mit Ihrem Custom-Image, was Sie erst bauen müssen. Das heißt, Sie können direkt mit dem Standard-Image das Ganze rausschieben und der macht ein Update und behält alles bei. Und das Nächste, was da noch kommt, ist ein spannendes Thema, was in Richtung neue Geräte geht. Da geht es in Richtung Provisioning, auch kein Wipe and Reload. Kommt gleich noch zu, was da bedeutet. Das heißt, damit das Ganze geht, für traditionelles Deployment, also Wipe and Reload, gibt es entsprechend Updates zu den Tools. Habe ich eben schon gesagt, bei 2012 gibt es halt einen Hotfix oder einen CU, was das Ganze macht. Auch das MDT gibt es gewisse Updates. Also es braucht keine neue Version, sondern es braucht Updates zu den Tools und das war's. Das heißt, all die, die die bestehenden Prozesse heute kennen, die fühlen sich zu Hause und werden mit den neuen Tools das ganz normal genauso machen können, wie sie es heute wollen. Nur ich muss es nicht mehr. Das heißt, wenn ich von Windows 7, Windows 8 komme, dann habe ich diesen automatisierten In-Place-Update, wo ich das über ein System Center und MDT machen kann für den Workflow, wo ich im Prinzip die Setup-Kommandozeile aufrufe und das war's. Und Ziel, es ist heute nicht in der Preview drin, ist, dass wenn ich bei 8.1 bin, ich das über einen Update über einen VESUS mache. Das heißt, es ist wie ein Rollup-Update, was ich einfach freigebe und wenn ich das Update rausrolle, dann haben die Leute danach einfach einen neuen Desktop. Klingt ziemlich cool. Bin mal gespannt, wie es aussieht, weil wie gesagt, noch sind die Bits sind ja noch nicht verfügbar für uns. Also wir können es im Feld noch nicht testen. Aber das klingt einfach gut. Und der entscheidende Punkt, ich nutze an dieser Stelle wirklich hier die Standard Windows 10 Images und keine notwendigerweise erstmal hergestellten Corporate angepassten Images. Und das Szenario ist einfach, so sieht mein Desktop jetzt aus. Ich bekomme Advertisement. Das Ganze läuft dann irgendwann mal los. Dann, okay, hier ist noch Preview, also steht noch Threshold und nicht 10 drin, kriege ich, das GUI sieht ein bisschen anders auch aus heute. Im Prinzip so ein Installing, sit back and may take a while, also geh besser mal Mittagessen. Und dann irgendwann komme ich wieder und dann sagt er, apply PC Settings, ist fast durch. Und das ist sozusagen der neue Startbildschirm, den kennen wir auch schon von Windows 8. Und da sieht man schon, die Screenshots sind schon ein bisschen älter. Die Bildnummer 9792 ist auch schon vom 8.7.14, also ist auch schon ein paar Tage alt. Und dann bin ich auf dem neuen Desktop. Gut, es mag Anwender geben, die sagen, der sieht aber anders aus, als ich es gewohnt bin. Den finde ich nicht gut, kann ich den nicht so zurückhaben mit dem runden Startknopf, aber immerhin, er hat ein Startmenü, was jetzt auch ein bisschen anders aussieht, weil es halt die modernen Apps mit integriert und kann auf die Art und Weise ganz normal arbeiten. Also das ist sozusagen das Ziel von dem Ganzen, wo es lang geht. Und der letzte Baustein in dieser ganzen Serie, da geht es ums Provisioning. Und da wird ein Traum für viele Leute wahr, potenziell, weil Kernszenario, also Beispiel, das ist mein altes Telefon und das ist mein neues Telefon. Habe ich jetzt auf dem Weg hierher gerade abgeholt. Also, ne, das hieß, machen wir einen Roller vom neuen Telefon, ich bin sofort fertig, Autor. Und was habe ich gemacht, damit dieses Ding funktioniert und so aussieht wie mein altes Telefon? Ich habe es gestartet, habe gesagt Deutsch, habe gesagt, hier ist mein Logon-ID, also habe meine Kontodaten eingegeben, also fürs Microsoft-Konto. Dann sagte er, ich habe ein Backup gefunden, willst du das einspielen oder willst du von frisch starten? Habe ich gesagt, nee, nimm das Backup, weil ich möchte alles so haben wie vorher. Dann sagte er, gut, lade das Backup, dauert einen Moment, dann ist er fertig und das Ding sieht aus bis hin zu den Tiles auf dem Startbildschirm, wie es vorher war. Und das ist das Gleiche, kriege ich das heute mit dem PC hin? Ich gehe in den Mediamarkt, kaufe mir einen PC, schalte den ein, gebe irgendwie meine Login-Daten ein und danach sieht der so aus wie mein vorheriger Desktop oder wie mein Enterprise-Desktop. Kriege ich das hin? Nö, ne? Und das ist das, was wir auch mit Windows 10 machen. Also wir haben Off-the-Shelf-Hardware, also eine Standardbox, die ich kaufe und dann bekomme ich ein Provisioning-Paket, entweder per Mail, per NFC, per QR-Code, per SanDisk, per SD-Karte, wie auch immer. Gebe meine Login-Daten rein und komme an die Daten und dann wird das Ding provisioniert. Und das geht nicht nur so, dass ich sage, jetzt hat der aber dummerweise, ich sag mal, die Home Edition gekauft, ich brauche aber Enterprise. Das geht komplett fertig. Das heißt, egal von wo ich komme, ich sage, mein Standard ist Enterprise-Image. Das heißt, er aktiviert automatisch die Enterprise-SKU. Das ist im Prinzip sowas wie ein eingebautes Anytime-Upgrade. Über das Provisioning-Paket, er weiß, welche Apps ich brauche, er weiß, welche Konfiguration ich brauche, er hat automatisch Enrollment in mein Device-Management und wie ich das trigger, ist halt egal, es gibt verschiedene Wege und auf die Art und Weise kann ich auch beim Replacement-Szenario wirklich in der letzten Gegend irgendwo sein. Hauptsache, ich habe irgendwo einen Händler, der mir irgendwie einen PC shippen kann, irgendeinen beliebigen und auf die Art und Weise kann ich dann völlig automatisiert provisionieren. Und eine Möglichkeit, die hier auch noch dran steht, ist Tethering über mein Phone. Ich hänge mein Phone dran, damit bin ich online und dann kriegt er das Paket rüber und weiß, was er tun soll und wie er sich provisionieren muss und wie er heißt und wo er sich in das Management integriert. Und das ist sozusagen die neue Welt mit Windows 10. Die sieht ein bisschen anders aus, als wir bisher gewohnt sind. Aber das Schöne ist, es integriert sich auch komplett in die Config-Manager-Umgebung, sodass ich das wirklich nahtlos integriert habe. Also einfach eine Fortschreibung der bisherigen Prozesse in die neue Welt hinein. Das war's. Ich hoffe, es war für Sie einigermaßen spannend.